Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Verhandlungssache. Ich begrüße recht herzlich den lieben Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Nils, ich grüße dich. Wie geht es dir?
Bestens. Wie geht's dir?
Sehr gut. Mir geht's gut. Ich frage deswegen, weil ich diese Woche in einem Training war und mir ist etwas passiert, was mir ganz oft passiert, die letzten Monate, muss ich ja sagen. Immer, wenn ich dann so einen Raum betrete und sage hier so, hallo, ich bin's wieder. Ja, also, das heißt Raum betrete, ja, hört sich an, als wäre der Fürst da. Nee, es geht also darum, dass die Leute mich kennen und ich dann nach meinem Podcast gefragt werde. Und die allererste Frage, die die meisten ja, Teilnehmenden haben, ist, wer ist denn eigentlich der Nils?
Ja? Zurecht, die Frage, zurecht.
Zurecht, genau. Und ich habe in der Vergangenheit nie darüber nachgedacht, dass wir dich hier in diesem Podcast eigentlich nie richtig vorgestellt haben. Und das holen wir heute nach. Wir haben das im Vorfeld hier des Gesprächs, des Podcasts kurz thematisiert. Und deswegen möchte ich gerne kurz den Zuschauerinnen und Zuschauern oder den Hörerinnen und Hörern kurz vielleicht mal ein, zwei Sätze sagen, beziehungsweise kannst du ja auch selber sagen. Ich starte mal mit einer Frage, die ich zeitlebens gehasst habe. Und das ist die Frage, wer bist denn du? Ich weiß bis heute nicht, was ich darauf antworten würde, wenn man mich fragt, wer bist denn du? Vielleicht könnte die Antwort David Precht, aber ich kenne sie nicht. Vielleicht kennst du sie ja.
Ja, ich bin Nils, 37 Jahre alt, Nils Lapin, 37 Jahre alt.
Wobei du deutlich älter aussiehst, das muss man auch
sagen.
Ich sehe deutlich
erfahrener auch einfach. Ne? Ja. Ich denke immer, wenn ich meinen Fuß so anschaue, denke ich auch, oh krass, der ist schon 37 Jahre alt. Also das ist, hatte ich auch, naja. Also ich muss natürlich zu deiner Verteidigung sagen, der Podcast war ja gar nicht so geplant. Ne? Also der Podcast ist ein Verhandlungspodcast, du bist der Verhandlungsexperte. Ich habe nichts mit Verhandlungen am Hut. Ne? Also das war schon klar, wie die Rollenverteilung hier ist. Dass ich dann hier natürlich immer häufiger ans Mikrofon gekommen ist, das lag irgendwie so ein bisschen an der Dynamik dieses Podcasts. Aber das einfach zur Erklärung, nicht, dass du mich da übergangen hast, sondern das war von Anfang an eigentlich gar nicht eingeplant. Jetzt ist es so, und die Leute fragen, dann wollen wir natürlich Antworten geben. Also Nils Lapin, 37 Jahre alt. Ich bin wahrscheinlich der, wenn man immer sagt, tanzt nicht auf 1000 Hochzeiten, der es doch macht. Also ich tanze, glaube ich, so ziemlich genau auf 1000 Hochzeiten und habe da auch viel Spaß dran, mache sehr, sehr viele Dinge. Bin tief in Digitalthemen drin, Thema KI, Thema Automationsprozesse. Da habe ich eine eigene Firma. Und bin nebenbei noch im Fußball tätig, bin der geschäftsführender Vorstand bei der TuS Koblenz, also Vizepräsident. Wir sind drei Leute im geschäftsführenden Vorstand. Ich arbeite als Berater für einen Bundestagsabgeordneten im Bereich Digitalisierung. Ich habe gerade jetzt angefangen. Soll ich aufhören? Okay, das ist die Geschichte, ja.
Aber den heißen Shit hast du noch nicht erzählt.
Welchen heißen Shit denn?
Den heißen Shit, dass du mal Radiomoderator warst, fand ich ziemlich cool.
Ja, stimmt, war ich.
Ja, bei Antenne Koblenz. Mhm. Und genau. dass du auch mal, ich weiß gar nicht, machst du das eigentlich noch immer, ja, diese Boxansagen hier mit Axel, wie hieß der noch, Axel? Axel Schulz.
Axel Schulz. Ja, also ich bin Ringsprecher, also ich bin der im Ring steht, wie Michael Buffer, ne? Also nur nicht ganz so erfolgreich, aber ich würde sagen, schon in Deutschland.
Dass du nicht in der Ecke stehst, das sieht man.
Die Butterbirne. Nee, ich bin glaube ich, da auch gehöre zu den Bekannteren in Deutschland. Ja, als Ringsprecher, auch ganz ab und zu mal als Kommentator. Das war dann mit Axel Schulz und Regina Halmich bei Sport 1. Habe für Run Fighting, für The Zone schon gearbeitet. Genau, bin auch
und traurig. Bundestagsabgeordnete, die dich als Berater.
Ja, das habe ich doch gerade erzählt.
Ja, da habe ich auch geschnarcht.
Ja, dachte ich mir. Ja. Genau, da als Digitalisierungs- und KI-Berater, Hochzeitsredner mache ich noch. Ja, das ist sowas halt, ne? Sowas. Und,
ja, sowas. Sowas. Ist spannend. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, haben uns vor, ich würde sagen, 30 oder 20 Jahren, 25 Jahren im magischen Zirkel in Koblenz kennengelernt. Da warst du noch ganz jung, bist noch zur Schule gegangen. Mhm. Und da haben wir unsere ersten Sporen verdient mit der Zauberei. Ja, wir sind ja fast ein Alter, möchte ich behaupten.
Ja,
und damals haben wir uns kennengelernt.
Man ist nur so alt, wie man sich anfühlt. Ne?
wie man sich anfühlt. Genau so ist. Das ist heute aber nicht unser Thema. Ich bin erstmal froh, dass die Hörerinnen und Hörer dich jetzt ein bisschen kennengelernt haben und dich ein bisschen einstufen können und jetzt wissen, wer du bist.
Ja, genau. Also jetzt, wenn niemand Fragen hat, gerne an Daniel. Und dann leitet er diese weiter an mich und ich werde sie dann hier natürlich ausführlich beantworten, weil das mag der Daniel sehr, wenn ihr nach mir fragt da draußen. Sagt Daniel zum Podcast, eine Sache, wer ist denn der Nils? Das ist immer besonders schön für Daniel. Das sind tolle Momente, über die er sich sehr freut.
Über was wollen wir denn heute sprechen? Neben dir?
Neben mir? Körpersprache. Genau, hast du gedacht, komm, bei welchem Thema nehmen wir heute, stellen wir mal Nils ins Schaufenster, nehmen wir mal Körpersprache, ne? Hast du gedacht, ne?
Wie Bernd Stromberg sagt, wenn du nichts im Schaufenster hast, musst du verdammt viel im Laden haben.
Ja, ja. Genau. Ja, Körpersprache, darüber reden wir heute. Genau.
Das wird das Thema heute.
Freue ich mich, bin ich gespannt. Kann ich mit Sicherheit ein paar Sachen lernen. Wie wichtig ist denn Körpersprache, Daniel?
Ja, ich hab ein kleines Zitat mitgebracht und ich gebe zu, ich weiß nicht, von wem es ist. Im Zweifel ist es von mir. Und zwar.
Oder Jesus.
Oder Jesus. Kunden oder Menschen glauben nicht dem Wort, sie glauben dem Körper. Und das ist in der Verhandlung besonders wichtig, vor allen Dingen dann, wenn du ablehnst. Ich weiß nicht, ob wir schon über den Flinch gesprochen haben. Mit Sicherheit haben wir über den Flinch gesprochen, aber ich bin ein riesengroßer Fan des Flinches. So, Nils, jetzt guck mal, ob du aufgepasst hast. Ja, to flinch heißt was? Ist Englisch. Ich weiß, du bist das Englisch nicht mächtig, aber vielleicht hast du ja einen Glücksgriff.
Ich weiß, was Flinchen ist. Ich kenne die Übersetzung jetzt nicht. Soll ich raten, was die Übersetzung sein könnte?
Ja, was könnte die Übersetzung
flinchen
sein?
Flinchen könnte sowas sein wie schütteln.
Richtig, zusammenzucken.
Ja, komm, war ich nah dran.
Ja, nah dran. Das ist, glaube ich, dein Motto in deinem Leben. Ich war nah dran. Also, to flinch heißt zusammenzucken. Und der Flinch ist eben deswegen sehr wichtig, weil er ein rein körpersprachliches Signal ist, bevor wir ein verbales Signal senden. Nicht? Also ein Beispiel, der Kunde sagt, das ist der Preis. Oder der Einkäufer sagt, sie müssen Rabatt geben. Und dann ist es eben wichtig, eine sofortige, schnelle, körpersprachliche Gestik zu machen. Also bei mir sieht der Flinch immer gleich aus. Ich presse die Lippen zusammen, den Mundwinkel nach unten, die Augen weit auf und schüttel demonstrativ mit dem Kopf. Und das ist wichtig. Die meisten denken, so ein kritischer Blick reicht, aber der reicht eben oft nicht. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn man wirklich konsterniert reinschaut und völlig überrascht ist, ob der Preisnennung des Gegenübers oder ob der Forderung des Gegenübers. Das macht also durchaus Sinn. Und woran liegt das? Weil das Gegenüber, die Körpersprache eben deutlich eher, direkter und vor allem ehrlicher wahrnimmt, als das, was du sagst. Du könntest ja auch hingehen und sagen, nein, den Preis kann ich nicht geben. Nein, den Preis akzeptiere ich nicht. Aber das, was du sagst, wissen wir, das kann gelogen sein. Dein Körper kann so schnell ganz oft nicht reagieren. Und deswegen leiten wir aus deiner schnellen körperlichen Reaktion ganz oft die Wahrheit ab und deine Gemütslage. Und deswegen ist Körpersprache in der Verhandlung so wichtig.
Flinchst du, oh, ich bin Hesse, ich habe Schwierigkeiten, flinchst du immer?
Ich flinche fast immer, ja. Und ich kann behaupten, dass es fast immer funktioniert. Also ich komme natürlich deswegen nicht immer zu meinem Top-Ergebnis. Es ist ein Puzzleteil im Verhandlungspuzzle. Aber ich kann sagen, dass Flinchen für mich so zur Gewohnheit geworden ist wie Zähneputzen. Das heißt, wenn immer mir jemand was anbietet, selbst wenn ich zufrieden bin, also ich höre gar nicht auf den Preis, sondern ich flinche sofort. Ich flinche sofort und sage sofort, nee, sorry, also das geht gar nicht. Aber ich schüttel halt sofort meinen Kopf. Und das kann man durchaus auch demonstrativ machen, den Kopf schütteln. Viele meiner Teilnehmenden schütteln den so mikrokosmotisch und sind der Annahme, dass sie jetzt geflincht haben. Aber du musst einen Flinch schon klar bringen. Damit, weißt du, ich sage immer ganz provokativ, Nils, du hast ja eine Frau, ja. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, darf ich mit deiner Frau mal schlafen? Da würdest du da auch nicht überlegen und so in die Luft gucken und nach oben gucken und sagen, nee, du, fände ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Sondern würdest du mich angucken, würdest du sofort den Kopf schütteln und sagen, nein, was soll diese Scheißfrage? Vergiss es, Mann. Ne? Und so würden wir alle mal, oder darf ich dir mal ins Gesicht schlagen? Da wird doch kein Mensch überlegen und sagen, oh, oh nö, nö, ah, nee, nee, schwierig, nee, nee, heute ist kein guter Tag dafür. Das, nee, nee, da würden wir sofort den Kopf schütteln und sagen, hast du so eine alle?
Ja, aber komm, jetzt du vergleichst ja jetzt eine Straftat, eine moralische, unfassbare Grenzüberschreitung und ein vielleicht leicht angehobenes Preisangebot.
Ja,
das sagst du jetzt, da müssen wir bei allen gleich reagieren.
Nein, worauf ich hinaus will, ist, dass die Körpersprache uns eben signalisiert. Und darauf will ich hinaus, von daher ist dein Einwand gerechtfertigt. Ich will auf einen Punkt hinaus. An der Körpersprache merkt das Gegenüber, ob es gerade eine Grenze überschritten hat oder ob da noch Luft ist. Sobald ich hingehe, ne, du sagst hier, kostet 5 Euro und ich gucke dann in die Luft, gucke nach oben und sage, das ist mir ein bisschen zu viel, Nils. Weißt du was? Da geht noch was. Da geht noch was. So, und diese Botschaft, da geht noch was, die will ich eben körpersprachlich schon direkt unterlassen und sofort klar machen, da geht gar nichts. Das ist unverschämte Forderung, die du hier hast. Und genauso wie bei diesen zugegebenermaßen etwas überzogenen Beispielen, die Botschaft ist dennoch bei beiden die gleiche. Nämlich, dass du hier eine Grenze überschreitest, die ich überhaupt nicht bereit bin mitzugehen.
Ja, warte mal, jetzt habe ich dich verloren. Jetzt hast du ja zwei Perspektiven gerade eingenommen. Einmal du verkaufst und einmal du kaufst.
Funktioniert für beide.
Okay, lass uns jetzt mal beim Kauf-Szenario bleiben. Du willst etwas kaufen, ne? Du willst jetzt hier diesen Stift kaufen, du sagst, 5 Euro ist er mir wert und ich sag, pass auf, deine 4 Euro. Du flinchst auf jeden Fall.
Sofort flinchen. Sofort. Genau, das ist eben die Kunst. Du weißt, der ist 5 Euro wert. Du weißt, du hast 5 Euro Budget. Der Verkäufer will nur 4 Euro haben und flinchst trotzdem. So, jetzt können natürlich viele, viele Zuhörer sagen, ja, das ist aber unfair, das ist aber blöd, Mensch, jetzt, ja, der Preis ist doch fair. Ja, was ist denn fair, mein Gott, was ist denn fair? Fair ist doch absolut relativ. Am Ende des Tages will ich einen guten Preis für deinen Stift bezahlen. Natürlich soll der fair sein und ich will, dass du Gewinn machst. Ich will, dass wir danach auch uns weiterhin in die Augen gucken können. Aber wenn da noch was geht, wenn du auch bereit bist, mir ihn für 3,50 Euro zu verkaufen, ja, warum denn nicht? Ist doch legitim, wenn du dich danach freust und sagst, du hast nur, ich weiß ja nicht, vielleicht hast du ihn für 2 Euro gekauft. Kann ja sein. Ne? Wenn du für 2 Euro gekauft hast, ist 4 Euro Wucher. Selbst wenn es fair wäre.
Aber findest du nicht, dass es Szenarien gibt, wo man dem Gegenüber auch das Recht oder so ein Gefühl entwickeln muss, oh, die Person, die hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Das ist fair, das ist geradeaus, das ist offen, das ist transparent, ne? Und das ist fast eine Beleidigung, dann zu sagen, deine Preisvorstellung ist ja ein Witz.
Ja, also da hast du natürlich recht, wenn ein Gegenüber wirklich einen mega fairen Preis hinlegt und du merkst, hey, der hat sich schon Mühe gegeben, dann tendiere ich eher zu einer Technik, die ich von Matthias Schraner gelernt habe. Und zwar, ich zähle halt leise bis 3 und sage dann schwierig. Ne, schwierig heißt nicht unmöglich, schwierig heißt aber das, was es heißt, schwierig. Das heißt, ein Flinch ist schon etwas aggressiver, es ist völlige Ablehnung. Ein schwierig sagt eben nur, dass ich den Preis nicht sofort akzeptiere. Und warum tue ich das? Weil ich dem Kunden eben auch ein gutes oder dem Verkäufer ein gutes Gefühl geben will, wenn ich dann am Ende doch zu dem Preis kaufe, dass er gesehen hat, oh, das war auch kein leichter Kampf. Weil sobald er merkt, dass es leicht war, freut er sich nicht mehr. Also ich gebe Menschen immer das Gefühl, wenn sie mir was verkaufen oder wenn ich etwas einkaufe, dass das für mein Gegenüber kein leichtes Spiel war, dann freuen sie sich mehr, dann haben sie sich härter erkämpft. Und das wissen wir aus der Psychologie. Wenn du für etwas dich anstrengen musstest, dann ist es in der Regel in deiner eigenen Welt viel mehr wert.
Mhm. Ich stelle mir gerade vor, wie du so an der Fleischwursttheke wieder so eine ältere Dame steht und sagt, der Herr wollte sie ein Stück Fleischwurst. Schwierig, schwierig. 2 müssten es schon sein. 2.
Naja, da kriege ich ja was geschenkt. Und wenn man es geschenkt bekommt, würde ich niemals flinchen oder schwierig sagen. Hier geht es ja um Werte, die ein gewissen Eurozeichen dahinter haben.
Okay, ich will das jetzt mal umdrehen. Wie reagierst du denn auf einen Flinch?
Ja, habe ich gestern erst gehabt. Ich muss dann lachen. Also wenn ich weiß, dass mein Gegenüber das weiß, dann lache ich. Ja, also ich empfehle auch jedem mal, Es gibt so ein paar schöne Reels. Omid kauft, glaube ich. Das ist der Omid, der macht einen eigenen Reels, eigenen Podcast. Nee, Podcast nicht, aber der macht eigene Reels zum Thema Autokauf. Der kauft Autos in der Luxusklasse. Bugatti, ach, Porsche, Ferrari. Ja, kennst du, ne?
Ja.
Und es ist immer so witzig. Und er nimmt sich halt selber im Video auf und beobachte ihn mal, wenn er den Preis hört. Er kauft ja relativ oft und er ist immer am Flinchen. Ne? Er ist fast immer am Flinchen. Sein Flinch ist dann meist noch mit einem Lachen flankiert. Was ich ein bisschen, also bei mir fände ich es jetzt respektlos, wenn ich lachen würde. Und im Business-Kontext kann das eben zu arrogant wirken. Aber du erkennst es halt als Experte relativ schnell. Und wenn mein Gegenüber jetzt nicht so witzig ist, so lustig oder so locker drauf ist, dann schmunzel ich eben nicht, wenn jemand flincht, sondern dann buche ich das ab für als ja, okay, das ist eine Technik, wie viel ist, wie Ankertechnik. Und dann ist das so. Dann, ich weiß das, aber ich nehme das eben nicht für bare Münze. Und das ist wichtig.
Ich habe, ne? Pass auf, jetzt kommt eine Original-Story. Ich habe gerade eben eingangs erzählt, dass ich auch im Fußballverein tätig bin, ne, und da auch Vertragsverhandlungen führe. Und ich kenne Leute aus dem Fußballverein, die diesen Podcast gehört haben mit dir, als du über Flinchen, Ankern, hatten wir alles schon, all diese Themen hattest du ja schon, ne? Und in der Verhandlung mit dieser Person saß ich also. Und ich wusste, er hat es gehört und ich wusste, ich war live dabei, weil ich es moderiert habe. Ne? So, wir mussten diese Verhandlung führen. Und so war ich hier sitze, hat der geflincht, so bei der Gehaltsverhandlung. Ne? Und er konnte es nicht an sich halten und wir haben beide gelacht und haben gedacht, okay, ist klar, ist Kagel jetzt, der hier gerade durchgebrochen ist.
Sehr schön, ne? Ist ja gut. Ne? Aber der also, Flinch ist eben nur ein Teil in der Verhandlung, der wichtig ist. Es gibt ja noch ganz viele andere, die im Verkauf und in der Verhandlung wichtig sind.
Ja.
Vielleicht eins vorweg, warum Körpersprache so wichtig ist. Es gibt ja diese sehr bekannte Meribian-Pyramide oder diese Meribian-Studie. Professor Meribian, vor vielen Jahren hat er ja festgestellt, mit einer Studie über Glaubwürdigkeit, dass ungefähr nur 7%, so wie du wirkst in einem Gespräch im ersten Eindruck, das zählt, was du sagst. 38% zählt das, wie du es sagst, also Tonalität, Sprachduktus, hoch, tief, laut, leise. Und 55% macht deine Körpersprache aus. Das ist eine Studie, die heute oft auch falsch zitiert wird. Es ging hier im Kern darüber, um Glaubwürdigkeit zu belegen, auch gerade im ersten Eindruck. Ich will also diese Studie nicht nach vorne holen, um damit zu beweisen, dass Körpersprache alles ist. Denn das ist sie nicht, gerade wenn wir uns schon länger miteinander unterhalten oder beschäftigen. Aber es zeigt doch, wie gerade im ersten Eindruck das Thema Glaubwürdigkeit, Vertrauen wichtig ist, wenn die Körpersprache funktioniert. Und deswegen sollten wir eben auch darauf Wert legen, dass wir, wenn wir Menschen begegnen, zum Beispiel mit einem Lächeln Menschen begegnen. Das wissen wir alle. Es ist uns allen nicht neu, wenn wir flirten in der Sozialakquise, tun wir das. Aber beim Kunden, am Telefon oder auch im persönlichen Gespräch vergessen wir es oft, weil es einfach oft anstrengend ist.
Ich will dir eine kleine Geschichte erzählen, die gestern passiert ist. Zum Thema Körpersprache, ne? Gestern. Ich saß gestern bei einem Unternehmer und ich würde mal sagen, der ist so Top 10 der reichsten und erfolgreichen Unternehmer hier im Umkreis von 50 Kilometern. Und wir haben uns unterhalten. Und es ging ein bisschen um das Alter. Und da hat er mir von einem Unternehmer erzählt, auch hier aus der Region, der noch mal eine Spur größer ist. Also wahrscheinlich Platz 2 oder 3. Der bis ins hohe Alter, bis 90, das Unternehmen geführt hat. Und da hat er mir gesagt, dass er, als er diesen Mann das erste Mal kennengelernt hat, da hat er gesagt, das war so krass. Ich bin zu ihm gefahren und da ging es um ein Immobilienthema. Ne? Und dann kommt dieser Mann mir entgegen. So hat er es erzählt. Und dann steht der auf. Also ich war gestern in seinem Büro und das Büro ist so teuer wie mein Leben mal 100. Ne? Und wir sitzen da. Und er steht auf, um uns nachzumachen. Ne? Und sagt, dieser Mann, zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt, 2 Meter groß, ein Mantel bis zum Boden. So hat er mir das beschrieben. Ich gebe es jetzt genauso wieder. Ein Mantel bis zum Boden marschiert auf mich zu wie ein General. Wie ein General. Der hat einen Schatten geworfen. Ich habe zu dem hochgeblickt, ne, und habe gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt, ne, und so viel Respekt. Unfassbar, was ein Auftritt in so einem Alter.
Nee, jetzt, aber da möchte ich mal widersprechen. Etwas, was mich, da triggerst du mich jetzt gerade, weil ich das, weil ich das ganz oft höre. Hm? Ich gebe dir mal ein Beispiel,
Du willst jetzt auf Körpergröße hinaus, weiß ich.
Nee, nicht auf Körpergröße. Sorry. Hm? Ich will auf so einen Nimbus zu sprechen kommen. Und zwar, ich hatte mal einen Teilnehmer, der gesagt hat, er war bei Franz Beckenbauer, er war irgendwie so Ball des Weines oder sowas. Und dann kam Franz Beckenbauer rein. Ja, und er sagte, der Saal wurde ruhig. Man hat gemerkt, dieser Mann hat eine Aura, der hat ein Charisma, ne? Obwohl er gar nicht mit ihm gequatscht hat, nur weil er ihn gesehen hat. So, und das hörst du ja ganz oft von Menschen, ne? Wenn die Arnold Schwarzenegger begegnen, wenn sie Barack Obama begegnen, dann sagen mir ganz oft die Menschen immer dasselbe wie damals über Franz Beckenbauer. Die sagen, boah, der Mann hat eine Hybris, ne? Oder die Frau, der Saal, also man merkt, wenn dieser Mensch reinkommt. Und da sage ich immer, nee, wenn du Franz Beckenbauer nicht kennen würdest, wäre das genauso ein Typ wie du und ich. Es ist die Bedeutung, die du ihm gibst. Es ist diese Bedeutung, dieses Gewicht. Du weißt, da kommt die Lichtgestalt. Ja? Da kommt der Unternehmer, der 80-Jährige, der ein Weltimperium aufgebaut hat. Du verleihst ihm diese Hybris. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube einfach nicht, nur weil einer einen Raum betritt, dass dann der Raum ruhig wird und du merkst, oh Gott, mir wird eiskalt. Das ist die Bedeutung, die du dieser Person gibst, weil du zum ersten Mal in deinem Leben Bill Clinton siehst oder so. Ja, aber das war's dann auch. Wenn du Bill Clinton nicht kennen würdest, ich meine, guck dir David Garrett an, ne? Der hat irgendwie in der New Yorker U-Bahn gespielt, kostenlos, hat $20 eingenommen, 400.000 Menschen sind an ihm vorbeigegangen, kein Schwein hat den gekannt. Ja, es war ein Experiment. Ich glaube, einer hat ihn erkannt. Ein einziger hat ihn erkannt. Aber wenn die Leute zu David Garrick in den Town Hall kommen nach New York, was glaubst du, was die erzählen? Oh, der Mann hat eine Ausstrahlung. Wahnsinn. Ja, Bullshit. Ja.
Glaube ich nicht. Ich glaube, sind wir unterschiedlicher Meinung. Also ich glaube, dass, und ich habe schon ein paar Promis kennengelernt. Nehmen wir jetzt mal Boxbeispiel. Ich habe Schulz, Heimlich, Maske, keine Ahnung, alle so in Deutschland, die man so kennt, kennengelernt. Und die haben eine unterschiedliche Aura. Ich will die jetzt nicht bewerten hier live, ne? Aber es ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich, ob dein Nachbar oder du in den Raum kommst. Es hat einen Unterschied. Und da zählt Körpersprache, da zählt Augenkontakt, da zählt Händedruck.
Ja, natürlich.
Da zählt Geschwindigkeit, auch so eine gewisse Hektik oder etwas in sich ruhendes, Stimmfarbe. Bei mir ist es, ich finde, dass so eine Aura, so ein Charisma, so eine Ausstrahlung, es gibt Menschen, die haben das.
Und es gibt Menschen, die haben es nicht. Natürlich haben die das. Aber das muss kein Franz Beckenbauer sein oder kein Henry Maske. Das ist wie du und ich. Der eine geht in den Raum und wirkt einfach und zieht vielleicht den einen oder anderen Blick auf sich und der andere tut es halt weniger. Aber es gibt für mich in meiner Welt da hier keine Lichtgestalt, wo dann 500 Leute sagen, boah, wenn der den Raum betritt, oh, da wird es 3 Grad kälter oder so. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man eine gewisse Wirkung hat. Das denke ich schon. Das ist bei ganz normalen Menschen genau dasselbe. Es gibt einfach Menschen, die haben etwas mehr Charisma als andere, aber warum gerade Bill Clinton, Barack Obama oder Henry Maske da so eine ganz besondere Aura haben soll, nee, da kriegst du mich nie überzeugt, glaube ich nicht.
Ja.
Glaube ich nicht.
Ja.
Ne? Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind.
Ja, wir sind uns einig, du hast Unrecht, okay.
genau.
Wir können doch mal unsere Hörerinnen und Hörer auch mal was zu sagen. Sagt auch mal was.
Schreibt ja, ich glaube, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja doch, ich bin auch mal Angela Merkel begegnet und die war auch, also die hatte eine ganz tolle Ausstrahlung. Das sagen ja 90% der Menschen. Aber ich glaube, es ist eben die Bedeutung, die so diese Menschen. Wenn du Angela Merkel nicht kennen würdest, glaub mir, die würde den Raum betreten und wenn du dich mit der unterhältst, würdest du sagen, oh ja, die ruht in sich oder vielleicht, oh ja, die hat eine gewisse Ausstrahlung, ja, aber du würdest nicht so von der reden.
Also ich weiß nicht, warum du das so auf den Promi-Status das reduzierst, das mache ich ja gar nicht. Ich sage nicht, das hat irgendwas mit Promi-Status zu tun. Ich sage, aber wenn beispielsweise, wie gesagt, so ein Mann in einem recht hohen Alter...
Ja, aber es ist die Bedeutung, die du ihm gibst. Wenn du weißt, dass der ein Riesenimperium aufgebaut hat, muss ja kein Promi sein. Egal, wenn du einen Menschen hast, vor dem du mega Respekt hast und ihn das erste Mal siehst, da schlottern dir die Knie. Ja, da denkst du, boah, was ein Gott. Und dann verleihst du ihm diese Hybris. Und das glaube ich, hat weniger was mit dem Menschen zu tun. Natürlich auch in gewisser Maßen, aber nicht mehr und nicht weniger als bei dir und mir auch. Hab dazu aber auch keine Studie. Und ich merke an deinem Gesicht, dass ich dich noch nicht überzeugen konnte.
Na, guck mal, ich habe vor einigen Jahren mal Roger Lewenz kennengelernt in einem ganz, ganz kleinen Kreis. 3-4 Leute, so ehemaliger Innenminister. Das ist jetzt eine Position, von der ich sage, Innenminister von Rheinland-Pfalz, da habe ich jetzt keinen Herzschlag mehr. Aber wie gesagt, da habe ich auch schon andere Personen kennengelernt und du auch. Also jetzt nicht so, ich sage, oh Gottes Willen, wer kommt denn da jetzt an? Ne? So, und dieser Mann, ne, jetzt mal egal, wo man politisch steht, und bei vielen stehe ich nicht auf einem Nenner mit ihm, ne? Aber dieser Mann hat den Raum dermaßen ausgefüllt und gestrahlt und eine Aura gehabt, die war phänomenal. Und das hat was, ja, weiß also nicht, kann ich nicht aussagen.
Ich behaupte mal, ich würde unsere Hörerinnen und Hörer und dich auch mal herausfordern und challengen und sagen, dieses, boah, der hat eine Aura oder die hat eine Aura. Wer von unseren Hörerinnen und Hörer hatte das denn mal gehabt bei einer Person, die er nicht leiden kann? Also die aus tiefstem Herzen ekelhaft findet, dumm findet, blöd findet, bescheuert findet. Und ich glaube, die meisten werden jetzt sagen, nee, das hatte ich noch nicht.
Doch, das hatte ich bei Donald Trump habe ich das.
Ja gut, du hast Donald Trump ja noch nie live gesehen.
Ja, aber ich
rede davon, dass du mit einem Menschen mal sprichst und ihn spürst und die Energie spürst. Und das hat ja auch was mit Körpersprache zu tun. Und da glaube ich, dass das bei vielen Menschen, die du nicht magst, gar nicht der Fall ist. Aber wenn du halt Franz Beckenbauer-Fan bist und weißt, dass dieses Licht geschallt, ja, dann gehst du halt hin und sagst, ja, boah, ey, das merkt man auch, wenn der den Raum betritt. Wahnsinn, Wahnsinn, was der für eine Ausstrahlung hat. Nee, sorry, kriegst mich nicht überzeugt. Ist in meiner Welt nicht so.
Okay.
Aber also, was heißt, ist nicht in meiner Welt so? Ich habe zum Beispiel, ich habe damals David Copperfield kennengelernt, auch hinter der Bühne. Ich bin ja Zauberer und ich weiß damals, wir haben die Knie geschlottert, weil ich mit dem alleine da irgendwo da mal kurz quatschen durfte. Ja, natürlich hat er für mich eine Aura gehabt und so, aber hätte ich den Mann nicht gekannt, glaube ich, wäre es wie jeder andere gewesen. Ne?
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich natürlich aus dem Fußball komme. Ne? Und im Fußball hast du genau diese Effekte, zum Beispiel von einem Trainer. Ne? Die sind 10, haben inhaltlich alle das Gleiche. Aber vor einer Mannschaft zu stehen, und es ist Ruhe im Laden. Es ist Ruhe in der Kabine.
Mhm.
Und keiner sagt was.
Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Du hast einfach vor manchen Menschen Respekt und vor manchen nicht. Aber hier reden wir über Respekt, hier reden wir über Durchsetzungsvermögen, über Dominanzverhalten. Natürlich gibt es hier Unterschiede. Ich wehre mich nur dagegen, dass gerade sehr bekannte, sehr erfolgreiche Menschen hier immer so einen Status haben, der bedeutet, Mann, haben die eine tolle Aura. Aber sei es drum, was ich glaube, und das ist ein schönes Schlusswort zu dem Thema, Nils, das zeigt wieder, wie schön Verhandlungen sind. Ich glaube, am Ende des Tages haben wir beide recht. Ich glaube, ein Stück weit hast du recht, weil du sagst, ja, es gibt einfach Unterschiede in der körperlichen Ausstrahlung oder in der Ausstrahlung, in der Art und Weise, wie Menschen reden, im Charisma. Und ich glaube, auch ich habe recht, wenn ich sage, manchmal verleihen wir diese Aura aber auch Menschen vielleicht auch ungerechtfertigterweise.
Ja. Vielleicht ist es auch, das ist noch ein Aspekt, den ich noch ganz kurz einwerfen will, aber ich glaube, der ist auch wichtig bei dem heutigen Thema und da geht es um Schönheit.
Ja.
Das trifft jetzt vielleicht nicht auf den alten Geschäftsführer zu, ich weiß nicht, wie er aussieht, ne? Mhm. Aber es ist ja trotzdem auch etwas, was einen ähnlichen Effekt hat. Ja. Wenn wir einen schönen Menschen sehen, egal ob Männlein, Weiblein oder alles dazwischen und außerhalb, wie Böhmermann sagt, ne? Es hat ein was Raumergreifendes.
Doch, glaube ich auch.
Kennst du nicht, aber aus eigener Erfahrung muss ich es.
Ich erfahre es täglich.
Ihr seht es jetzt nicht, aber ich flinche ganz doll. Ja, also Schönheit hat auch genau diesen Effekt. Hat ja irgendwie auch was mit, es ist ja auch eine Sprache des Körpers. Ne?
Genau.
Schönheit hat, glaube ich, gibt es auch viele Studien darüber, einen brutalen Effekt. Ne?
Ja, natürlich. Mein letzter Post auf LinkedIn war genau da diesbezogen, auch Kleider machen Leute und wie wichtig die Optik ist, deine Kleidung, dein Auftreten, dein stilvolles Auftreten, deine Optik insgesamt. Das ist natürlich wichtig für deinen Auftritt. Und jeder, der das leugnet, der, glaube ich, hat nicht wirklich mit Menschen zu tun. Ich hatte dann einen Kommentar von einem OP-Arzt, von einem Anästhesisten, der dann gesagt hat, nee, also beim OP spielt das keine Rolle. Daraufhin konnte ich mir den Kommentar nicht verkneifen. Naja gut, wenn einer in Narkose vor dir liegt, dann spielt Optik in der Tat wirklich nicht mehr eine Rolle. Und da hat er dann schon recht, der Anästhesist. Aber ansonsten, glaube ich, können wir sagen, in den überwiegenden Fällen, und zwar ganz überwiegenden Fällen, spielt Optik eine ganz starke Rolle. Aber
genau in dem Berufsfeld gibt es ja sogar das Weißkittel-Syndrom.
Also, richtig.
Gibt es ja noch einen Ausdruck für.
Ja. Ganz, ganz genau. Weißkittel-Syndrom, Stethoskop gibt nochmal 5% Kompetenzerhöhung. Stifte in der Tasche vom Kittel gibt nochmal Kompetenzerhöhung. Aber ich glaube, er war davon überzeugt, dass das eben nicht der Fall ist und dass das auch verheerend wäre, wenn wir von der Optik auf den Charakter oder auf die Kompetenz von Menschen schließen würden. Und die Menschen glauben das, was sie glauben wollen. Und da kriegst du sie auch nicht überzeugt mit Argumenten. Das ist ja das, was ich seit ganz, ganz vielen Zeiten schon bemängel. Und das ist das, was ich an dir so schätze und ich glaube, du auch an mir. Wir beide teilen Argumente, wir hören sie uns an, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir hören uns wenigstens die Argumente an und sagen, ja, ein Stück weit kann man es nachvollziehen. Aber was halt viele Menschen da draußen im Moment gerade machen, zumindest erlebe ich das so, dass sie vehement binär denken und Argumente der Gegenseite einfach für Bullshit halten. Und das finde ich nicht nur gefährlich, das finde ich auch äußerst dumm.
100% d'accord. Also, wie gesagt, also Kleidung, du hast das gesagt, im Übrigen wahrscheinlich mein größter Makel, den ich so bei mir immer, wenn ich,
naja,
den aufschreiben müsste.
Nicht dein allergrößter.
Einige,
ja.
Gibt schon ein paar mehr, ne? Aber das ist de facto so, ne? Und das hat Auswirkungen, ne? Oder ist, glaube ich, schon wichtig. Also hast du schon was gesagt, es öffnet einfach unfassbare Türen oder kann auch Türen verschließen, ne?
Genau. Genau so ist es. Ja, genau so ist es. Ich möchte noch mal über ein Thema reden, was wichtig ist, ist das Thema Dominanz in der Verhandlung. Viele fragen mich, oder ich bekomme ab und zu mal die Frage gestellt, wie kann ich denn dominanter wirken? Gerade wenn ich vielleicht auch als Frau nicht so dominant sein möchte und auch nicht dominant bin. Was kann ich tun? Wie kann ich mich verhalten? Und da gibt es so ein paar einfache Sachen, woran du auch dominante Menschen in der Verhandlung sehr schnell erkennst. Ja? Also stell dir mal so einen schüchternen, eher zahlendaten, faktenorientierten ITler vor. Wie sitzt der vor dir am Verhandlungstisch? Ja, der hat die Beine vielleicht übereinander gelegt, hat die Hände in den Schoß gelegt, Hände unterm Tisch und macht sich relativ schmal. So, das ist jetzt nicht unbedingt das Zeichen eines dominanten Verhandlungspartners. Generell können wir sagen, je breiter wir uns machen, desto dominanter erscheinen wir. Was heißt das? Denn je mehr Platz du einnimmst in deinem Körper, in deiner Präsenz, desto dominanter wirst du wahrgenommen. Das heißt auch, das Knie zum Beispiel spielt hier auch eine ganz spannende Rolle. Wenn du dein Knie über der Tischkante hast, wirkt das zum Beispiel schon deutlich dominanter, als wenn du es unterhalb der Tischkante hast. Und das sind so versteckte Symbole. Wenn du die Ellenbogen deiner rechten oder linken Hand auf den Nachbarstuhl ablegst, wirkt das nochmal dominanter. Das heißt, je mehr Raum du einnimmst, desto dominanter, desto mächtiger wirst du von dem Gegenüber wahrgenommen.
Ne? Wenn es alle machen, wird es eng am Konferenztisch, ne?
Oh ja, das siehst du ja ganz oft, wenn zwei Alphas am Tisch sitzen und beide so mega Raum einnehmen wollen und sich beide meinen, sie müssten da auf den Nachbarstuhl noch ablehnen. Siehst du übrigens sehr häufig bei Männern. Bei Frauen hast du so ein Gehabe, sage ich jetzt mal, ganz selten. Aber bei Männern, da geht es ja auch ganz viel um Testosteron und um Machtdarbietung. Und das hast du bei Männern schon sehr, sehr häufig. Na, die wollen auch nicht klein beigeben. Da haben schon über das Ego gesprochen. Da wird halt viel, viel Ego-Spielchen auch gemacht und das ist ja auch in Ordnung, das kann man ja auch so machen. Man darf sich nur nicht davon einschüchtern lassen, wenn da jemand vor dir sitzt, der da eben so den breiten Molly macht.
Was war das Krasseste, was du mal so erlebt hast im Bereich Körpersprache? Fällt dir irgendwas ein, von dem du sagst, boah, das hat einen krassen Effekt auf mich?
Also was mich immer wieder unglaublich nervt und mich nervt es, dass es mich nervt, kann ich ziemlich genau sagen, weil ich es erst vor 2 Wochen hatte. Das war ein Training bei einem Kunden von mir und ich habe da immer wieder neue Gruppen und dann habe ich 2 Teilnehmer gehabt, 2 männliche Teilnehmer, so ich schätze sie so zwischen 40 und 50 ein, die auf dem, du musst dir das so vorstellen, ich habe dann so meinen Stuhlkreis, ne? Ich trainiere da immer im Stuhlkreis, ja, und Die sitzen also vor mir und haben die Füße lang ausgestreckt am Stuhl, sitzen so auf halb acht und haben die Arme über der Brust verschränkt. Ne? Und würdigen mich keines Blickes am Anfang des Trainings. Ja, jetzt muss man dazu sagen, nur weil jemand die Augen und die Arme verschränkt, heißt das nicht, dass das gleich Ablehnung ist. Ne? Arme verschränken bedeutet in der Regel erstmal, ich will für mich in Ruhe alleine sein und will jetzt mal nicht angesprochen werden. Das ist nicht per se Ablehnung. Ne? Erst wenn ich Menschen dran nehme und sage, hier komm, sag mal was zu dir, sollten sie die Arme öffnen. Das ist für mich immer ein wichtiges Zeichen. Aber die beiden, das waren zwei Donner-Buddies und die haben also mir von Anfang an schon signalisiert, dass sie so gar keine Lust auf das Training hatten. Und das hat auch eine Stunde gedauert, bis sie mal ein bisschen aufgetaut waren und ein bisschen mitgemacht haben. Und das wurde im Laufe des Tages immer besser. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich trotzdem ein bisschen angepiekst gefühlt. Und die haben auch nicht, also wenn sie überhaupt was gesagt haben, dann immer nur ja, aber oder sehr häufig ja, aber. Und warum das, was ich sage, nicht unbedingt funktionieren könnte. Und das ist für mich eine sehr destruktive Haltung, gepaart mit dieser Körpersprache. Da gehen bei mir dann schon die Glaubenssätze im Kopf los, dass ich dann schon wieder denke, ey Junge, dann bleib doch zu Hause oder sag deinem Chef, du hast keinen Bock drauf, aber setz dich doch nicht hier rein und vermies Leuten die Stimmung. Ne? Das zieht mich dann immer ein bisschen runter, obwohl es mich das gar nicht darf, aber ich merke es dann halt trotzdem, vor allem wenn es zwei sind. Einer kann immer wieder passieren, aber wenn es zwei sind, dann wird das schon nervig.
Ich finde, was ich furchtbar anstrengend und richtig nervig finde, ist, wenn der oder die Gegenüber immer schon so auf dem Sprung ist, was zu sagen. Die ganze Zeit. Kennst du das? Und im Grunde ist es gut. Im Grunde höre ich lieber zu. Ne? So, das ist bei mir, ich glaube, es entwickelt sich so. Ich werde irgendwann mal so ein richtig guter, zuhörender Opa werden, glaube ich. Weil ich früher auch eine Labertasche war und jetzt es eher ruhiger wird. Aber wenn ich was sagen will und auch was zu sagen habe und vielleicht sogar was sagen muss und die Person gegenüber so,
Das ist so nervig. Ohne dass er was sagt. Ne? Du merkst, das obere Drittel der Lunge pumpt da mit Luft voll, ne? Und da bleibt die Luft auch. Und dann merkst du, jetzt will er loslegen. Ne? Ich merke immer an der Brustatmung, wenn Menschen anfangen, durch die Brust zu atmen und nicht mehr durch den Bauch, dann auch bei mir im Training, dann merke ich immer, wie Menschen jetzt Lust haben, loszulegen, was sagen zu wollen und reingehen zu wollen, weil sie nur darauf warten, dass ich eine Atempause mache. Das ist immer ganz spannend zu sehen. Beobachte das mal, wenn Menschen durch die Lunge atmen, sich der Brustkorb öffnet und die Schultern hoch und runter gehen, dann merkst du, oh ja, jetzt will jemand was erzählen. Oder jemand ist nicht einverstanden mit dem, was du sagst. Das ist ein ganz spannendes Signal.
Wir sind ja auch beide gerne, sagen wir mal, im Kartenspielsektor oder im Spielsektor auch unterwegs. Ne? Beim Pokern gibt es ja sogenannte Tells. Ne? Das heißt, also Pokern ist ja im Grunde auch eine Verhandlung. Ja? Und da gibt es ein ganz klassischer Tell, den man so kennt, ist, wenn jetzt jemand blufft und dann was trinkt. Ne? Also es steht ein Glas am Tisch oder sowas so, und sagt, er geht all in und trinkt erstmal was. Oder sagt man in der Poker-Szene, sagt man, das ist ein ganz klassischer Hinweis. Das ist eine Körpersprache, eine Reaktion der Körper. Und du weißt sofort, was los ist. Das ist jetzt nicht sowas, wenn man nach oben links schaut, ist es die kreative Hirnhälfte, da lügt man. Sondern es ist schon, ne, so. Achtest du auch auf solche Sachen, auf Tells in Verhandlungen?
Ja, natürlich. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich seinerzeit von Dirk Eilert und Paul Ekman gelernt habe. Das sind Mikroexpressionen. Das kann ich unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Wenn du dich beschäftigst mit Vertrieb und du willst besser werden und du hast vielleicht schon Verhandlungstrainings, Vertriebstrainings, Sales-Trainings, alles hoch und runter, dann heb dich auf die nächste Stufe mit Mikroexpressionen. Das ist so unfassbar geil. Das Training damals bei Dirk Eilert habe ich nie vergessen. Das sind also Mikroexpressionen, gibt es so vier Stück. Ekel, Ablehnung, Freude, Trauer. Und das siehst du anhand von ganz kurz Mikroexpressionen. Das heißt, du zeigst mir ein Angebot, ne? Deswegen flinche ich ja so gern, weil der Flinch kann so eine Mikroexpression sein, nur eben künstlich herbeigeführt. Aber wenn du zum Beispiel die Lippe nach oben ziehst, ja, so dieses Angewiderte, die Oberlippe nach oben ziehen, so, das ist ein ganz klares Zeichen von Ekel und Ablehnung. Und das habe ich manchmal, wenn ich dem Kunden irgendwas erzähle, wo ich merke, oh Scheiße, das war gerade das völlig Falsche. Ne? Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich erzähle dem Kunden, naja, ich nehme mal an, Ihr Vertriebsteam, also das war jetzt so ein Fall, was ich beim letzten Call hatte, wo ich so eine Mikroexpression wahrgenommen habe. Also vor mir sitzt der Geschäftsführer, Vertriebsleiter und dann werfe ich manchmal Nebelbomben. Und eine Nebelbombe war, ja, ich vermute mal, dass Sie, wenn Sie Ihr Vertriebsteam haben, dass Sie auch zwischen Innendienst und Außendienst manchmal auch Reibungen haben, weil der Außendienst außen vielleicht was verspricht, was der Innendienst hinten dann nicht liefern kann. Das ist so ein Thema, was ich ganz oft habe in der Praxis und ich antizipiere das in einem Verkaufsgespräch, damit meine Kunden oft sehen, ach guck mal, der weiß, wovon er redet. Aber in dem Moment hat der Vertriebsleiter genau diese Gestik gemacht. Ne? Dieses Oberlippe nach oben ziehen und ich bin sofort zurückgerudert und habe gesagt, das ist aber auch in ganz vielen Unternehmen natürlich nicht so der Fall, weil in ganz vielen Unternehmen ist da auch eine wirkliche Harmonie und prompt kam die Antwort, ja, das ist bei uns auch so, also bei uns, die verstehen sich, die gehen zusammen einen saufen, die gucken Fußball, die sind ein Kopf und ein Arsch. Habe ich gerade noch so die Kurve bekommen, warum? Weil ich diese Millisekunde Mikromimik erkannt habe. Ne? Ich meine, ich tue jetzt so, als wäre das jetzt der Mega-Game-Changer, ist es sicherlich nicht. Aber es war eine Kleinigkeit, wo ich gesagt habe, hey, da hilft mir das heute noch, wenn ich sehe, ob jemand einverstanden ist mit dem, was er sagt oder was nicht. Und wer da Bock drauf hat, es gibt auch wunderbare Videos, wo du das siehst, wo Uli Hoeneß zum Beispiel vor Gericht erscheinen muss, damals wegen Steuerhinterziehung. Da guckt er, also man sieht das in Zeitlupe, da geht er an der Audienz vorbei, sagt dem Richter Hallo. Und im Vorbeigehen, wenn du das kannst du nur Zeitlupe sehen, schiebt er eben auch die Oberlippe hoch und zeigt halt auch, wie angewidert er ist. Also ich weiß gar nicht, ob es die Oberlippe war oder ob es nur ein Mundwinkel war. Aber Dirk Eilert hat mir das im Training gezeigt und es war so offensichtlich, wie verachtend er gegenüber dieser Richterin da geblickt hat. Das hast du aber nur in Zeitlupe gesehen, genauso wie Markus Lanz teilweise Mikroexpressionen macht. Das ist echt spannend und man kriegt es teilweise gar nicht mit, weil die so schnell gehen.
Hochspannendes Thema, hochspannendes Thema.
Mega, mega, mega interessant. Das Problem ist, dafür musst du halt einfach auch im Video gucken, wie die aussehen, diese Mikroexpressionen. Aber da gibt es ganz tolle Bücher davon. Paul Ekman, wie gesagt, Lie to Me aus den USA, hat ein schönes Buch darüber geschrieben. Und ich glaube auch Jack Nasher natürlich, ich weiß, wann du lügst oder sein erstes Buch, was ich nicht ganz so stark finde. Aber das beruht natürlich auch darauf. Kann man sich mal reinziehen. Ich empfehle Dirk Eilert, für mich in Deutschland der Beste zum Thema Mikroexpression. Ne? Und ganz kurz, wo wir gerade bei Werbung sind, für meine Kollegen, wen das Thema Körpersprache interessiert, dem empfehle ich Stefan Werrer. Ja, Stefan Werrer ist im deutschsprachigen Österreicher, der hat viele Bücher zum Thema Körpersprache und der hier, glaube ich, sicherlich auch gute Inhalte liefert. Und ein Buch an der Stelle möchte ich auch empfehlen, und zwar von Alan und Barbara Pease, Die kalte Schulter und der warme Händedruck. Und ich meine, das Buch hattest du mir mal empfohlen. Kann das sein? Nee? Okay, dann weiß ich es nicht mehr. Aber das ist ein Buch, was ich zum Thema Körpersprache mit das Beste finde. Ich bin jetzt gerade in einer beschissenen Situation, weil ich gerade einen Israeli suche, der den weltbekanntesten Körpersprache-Trainer, den ich auch schon live sehen durfte in Frankfurt, Sammy Molcho, jetzt habe ich es, Sammy Molcho. Von dem habe ich auch einige Bücher. Sammy Molcho ist so der Körpersprache-Gott weltweit. Ist ein Israeli, der das, glaube ich, auch sehr, sehr anschaulich macht. Aber da gibt es mittlerweile modernere. Stefan Werrer ist da sehr, sehr modern. Und ich finde Alan und Barbara Pease mit dem, also Pease, P-E-A-S-E, die ein schönes Buch darüber geschrieben haben. Übrigens auch über Donald Trump sehr, sehr viele Körpersprache schreiben. Also gefällt mir richtig gut. Wenn wir gerade bei Werbung sind, kann man sich mal reinziehen.
Du hast gerade warmer Händedruck gesagt, ne? Das Thema will ich nochmal ganz kurz aufgreifen. Es gibt so ein australisches Comedy-Duo von zwei Frauen, die haben einen sehr, sehr lustigen und erfolgreichen Song über eine Szene gemacht, wo eine von diesen beiden Damen einen Herren trifft und sie nicht genau weiß, wie sie sich begrüßen sollen. Er will ein High Five geben und sie umarmt quasi mit der Hand dieses High Five. Also kannst du dir diesen furchtbar unangenehmen Moment vorstellen, ne? Wo der eine High Five geben will und der andere umarmt diese, also mit der Hand umschlingt dieses High Five, ne? Furchtbar unangenehm. Und sie sagt im Grunde, sie kann ihr ganzes Leben lang, also sie beschreibt den Song, bis es stirbt, dass sie sagt, ich kann an nichts anderes mehr denken, außer dass, wie furchtbar unangenehm dieser Moment war. Was ist denn eine gute Begrüßung? Ich hatte das nämlich, jetzt schließt sich der Kreis von meinem Gespräch von gestern habe ich erzählt, ne? So, ne?
Ja.
Wo ich war.
Ja.
Wir sind aufeinander zugegangen, 20 Meter Entfernung.
Ja.
Und ich wusste nicht genau, wie begrüßen wir uns jetzt, weil wir kennen uns schon ganz gut.
Das ist ein Problem, ja.
Wir gehen aufeinander zu, geben uns die Hand feste und irgendwie war da ein Impuls, dass wir uns jetzt umarmen. Und ich denke, das kann nicht sein, wir umarmen uns jetzt nicht. Wir umarmen uns jetzt nicht. So, und dann kam bei mir noch der Gedanke, dass er kulturell, glaube ich, aus einem Land kommt, wo du dich mit Kuss, also links, rechts oder mit Kopf berühren, keine Ahnung, genau, ich kenne mich da nicht so perfekt aus, begrüße. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist dann in so einer ganz hässlichen Mich-Form geendet, in der ich quasi, wir haben uns die Hand gegeben, ich ihm so links an der Schulter so berührt habe und er mich auch. Und es hat nicht für eine Umarmung gereicht. Kannst du dir vorstellen? Furchtbarst unangenehm. Es war so schlimm. So was, wie ist es, wie macht man es richtig? Wie umgekommen ist
das? Natürlich kann ich das nicht sagen, wie man es immer richtig macht. Das hängt ja auch von dem Grad der Beziehung ab, die du zu jemandem hast. Ich bin schon froh, dass wir das Hickhack mit der Faust nicht mehr haben, mit Corona. Das hat ja oft zu Verwirrungen geführt. Ich bin jemand, ich strecke schon von Weitem meine Hand aus, also so ab 3-4 Metern gebe ich schon die Hand, damit derjenige weiß, wir geben uns hier die Hand. Und ich bin meistens der Erste, der die Hand ausstreckt. Und du weißt ja, dass ich hier immer Harvey Specter zitiere oder Harvey Specter mache, eben mit der offenen Hand nach oben, etwas gespreizte Finger, aber nur ein bisschen, damit jemand sieht, ich will hier nur die Hand geben. Ich will hier keine Umarmung. Was ich mache, wenn ich jemanden umarmen will, dann zeige ich das auch in der Regel bei Freunden oder Bekannten. Und dann mache ich das auch schon 3-4 Meter vorher, indem ich die linke Hand nach unten und die rechte Hand nach oben gestreckt halte, sodass diejenigen schon wissen, ich möchte jetzt eine Umarmung, damit es nicht zu einer peinlichen Situation kommt. Aber auch das schützt mich nicht davor, dass manche Menschen mich umarmen wollen und ich will eigentlich nur die Hand geben oder umgekehrt. In der Regel im Business passiert es mir nicht. In der Regel im Business ist es klar, da wird sich die Hand gegeben und dafür strecke ich die schon frühzeitig aus. Also jetzt nicht 10 Meter vorher, aber 3-4 Meter vorher und das auch immer mit einem Lächeln.
Okay. Ich habe es gerade eben nochmal durchlebt, so. Weißt du, als ich es erzählt habe, ich habe immer noch diesen Schmerz in mir.
Jetzt, ich glaube, dazu gehört auch, und jetzt greife ich das Thema von eben auf, eine gewisse Hybris, eine gewisse Aura. Ich glaube, wenn klar ist, dass du hier nur die Hand gibst, ja, du kommst also, gehst mit klarem Blick, mit einem klaren Lächeln, guckst jemandem in die Augen, gibst ihm die Hand, dann ist klar, dass wir uns jetzt hier nicht umarmen. Ne? Aber wenn du die Hand nach unten machst, unsicher wirkst, ein bisschen gebückt gehst, ja, dann weiß der andere auch nicht genau, was los ist. Also sei du der Leader, ne? Du lenkst den Bus, also gib du die Hand und dann ist auch klar, ich ziehe auch Menschen nicht an mich ran mit der Hand. Ja? Es gibt Menschen, die ziehen dich ja kraftvoll an sich ran mit ihrem Händedruck, wo ich auch sage, das ist zutiefst unangenehm. Ja? Ich möchte da schon eine gewisse Zone beibehalten, dass mir jemand da nicht zu sehr eindringt. Das mag ich nicht.
Ja. Hast du schon mal jemanden während der Corona-Zeit, der dir die Faust gegeben hat, die Faust umarmt so mit der Hand?
Nee.
Hast du es gemacht?
Aber ich wollte die Hand geben, er wollte mir die Faust geben und dann habe ich gesagt, okay, doch Faust, dann hat er die Hand geöffnet. Es ist eine furchtbar unangenehme Situation. Ich kenne viele Menschen, die das bedauern, dass wir das nicht mehr mit der Faust haben, weil die es hassen, die Hand zu geben. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin nach wie vor ein Freund davon, Menschen die Hand zu geben. Das ist für mich eine intime Geste. Zudem hat sich für mich gerade als Dealmaker eine unglaublich wichtige Symbolik. Weil ich komme aus einer Generation, wo ein Handschlag was zählt. Und ich glaube, auch die jüngeren Menschen gehören noch dazu. Ich glaube, ein Handschlag ist nach wie vor was wert. Für mich jedenfalls. Und
ist die Sache, die ich an Nummer 1 stellen würde, die ich von dir gelernt habe. Wenn ich ein Angebot mache und sage, jetzt, wir haben verhandelt, den Deal will ich jetzt haben, dann die Hand auszustrecken und zu sagen, haben wir einen Deal.
Und genau, das
du glaubst nicht, was mir das schon Frauen, Kinder, Autos, Häuser, hat mir das alles
Millionen
an Monopoly-Geld hat es mir gebracht. Also an alle da draußen, ne, das war so ein krasser Game-Changer für mich. Hand ausstrecken und sagen, haben wir einen Deal. Bis jetzt, ich glaube, es hat bis jetzt jeder eingeschlagen.
Ja, weil die Menschen sich schämen zu sagen, ich kann jetzt deine Hand nicht ablehnen. Das ist ja Gesichtsverlust für dich. Ne? Also das ist für mich auch immer ein schöner Move.
Ja, das ist.
Ich möchte auch eine.
Sag du. Hm?
Ich möchte auch eine Sache, also ich wollte jetzt Thema wechseln, weil ich den Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp mitgeben möchte. Und zwar, da gibt es auf YouTube einen ganz, ganz schönen TED-Talk zum Thema Power-Posing. Ich werde immer wieder gefragt, Daniel, wie kann ich selbstbewusster von meiner Körpersprache aus wirken in der Verhandlung, im Verkaufsgespräch? Ich habe das Problem, ich bin vielleicht nur 1,50 Meter, ich bin vielleicht auch sehr schmal, ich komme nicht so richtig rüber. Das ist natürlich was anderes, als wenn da ein Mann da vor mir steht mit 1,90 Meter. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber erstens, ich kenne unglaublich viele Frauen, die 1,50 Meter, 1,60 Meter sind und trotzdem eine Aura haben. Da sind wir wieder beim Thema, eine Ausstrahlung, die eines 2-Meter-Hünen gleicht.
Madonna.
Ja, Madonna, ich habe sie noch nicht gesehen, aber mit Sicherheit ist das so. Aber das hat nichts mit Körpergröße zu tun. Es hat eben auch was mit Ausstrahlung, mit deiner Körperhaltung zu tun. Das ist das Thema von eben. Und ich finde dieses Power-Posing deswegen so wichtig, weil es eben auch wirkt und funktioniert. Wenn du vor einem Gespräch bist, dann mach doch mal 5 Minuten Powerposing. Trommel dir auf der Brust rum, mach deine Brust nach außen, klopf dir die Schulter ab, klopf dir die Schenkel ab und stell dich hin und sag, yes, we can. Das klingt zwar dumm oder es klingt blöd, es klingt lächerlich, aber es funktioniert. Die Faust mal ballen. Und da gibt es in diesem TED-Talk unglaublich schöne Ideen, was du machen kannst, wie du das machen kannst und was da auch neurowissenschaftlich bei dir im Gehirn passiert. Also ich kann das jedem nur raten. Gib mal gerne einen TED-Talk, TED, Talk und dann Power Posing. Das macht eine Harvard-Professorin, soweit ich weiß. Ich habe ihren Namen leider vergessen, aber sie macht das so wunderbar, dass einem das richtig was bringt. Und ich mache es auch in Situationen, wo ich vielleicht Respekt vor gewissen Situationen habe, wo ich auch Ängste habe. Da mache ich das auch gerne und es macht dann auch richtig Spaß.
Hast du es vor diesem Podcast gemacht?
Nils, ich glaube, du überschätzt dich.
Ja, schade,
aber ich mag die Art, die du denkst.
Ja, ist gut, ne?
Ja.
Ja. Power-Posing.
Ich merke an der Art, wie du redest, dir fällt keine Frage mehr dazu ein. Das ist das Problem.
Ich wollte fragen, ob du gesagt hast, wie das heißt, dass jetzt die Leute in YouTube gehen und sagen, was tippe ich denn jetzt ein?
Du alter Altruist, du hast das nur für die Hörerinnen und Hörer gemacht.
Natürlich, ich versetze mich in die Lage unserer Hörerinnen und Hörer.
Ja, du. Ja. Einen fröhlichen Geber hat Gott gern, sagt Paulus.
So sieht's aus.
Ich bin sehr bibelfest.
Ja, dann sag.
Ja, wie, was soll ich sagen?
Ja, was sie bei YouTube eingeben sollen, um den TED-Talk zu bekommen.
Ja, Power-Posing und TED-Talk. Und dann
kommt der sofort. Okay.
Ja, gut. Natürlich kommt der sofort. Das ist der erste Treffer.
Okay.
Gehe ich davon aus.
Das war keine Mikroexpression, das war eine Makroexpression gerade bei dir.
Ich finde gleich einen hier.
Ja. Schön. Nee, hör mal, Körpersprache, wichtig.
Ja.
Halten wir fest, ne?
Ja, vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist, weil er mir immer wieder auffällt, gerade bei Vertrieblern, jetzt mal weg von der Verhandlung. Wir kennen alle von Frau Merkel die Raute, ist ja auch etwas, was man ihr beigebracht hat, die Raute, die ihr Markenzeichen war. Und irgendwann haben wir darüber gelacht und haben gesagt, oh Gott, wie peinlich, weil sie das halt immer gemacht hat. Aber der Sinn und der Zweck, der ist ja nicht dumm gewesen. Sie hat damit 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gut, sie hat es jetzt übertrieben, keine Frage. Aber generell hat sie damit schon was richtig gemacht. Erstens, sie strahlt damit eine unglaubliche Ruhe aus. Ne? Wenn du, auch wenn es noch so schlimm ist, die Wirtschaft bricht zusammen, Atomangriff und Frau Merkel steht da mit ihrer Raute. Das drückt ja schon eine gewisse Ruhe und Gelassenheit aus. Und das ist ja in vielen Situationen durchaus mal gar nicht so schlecht. Und das Zweite ist, sie hat damit permanent ihre Hände in der sogenannten Powerzone. Die Powerzone bei uns Menschen befindet sich zwischen Gürtelschnalle und Kehlkopf. Und wenn wir präsentieren, sollten wir, es muss nicht immer sein, aber wir sollten weitestgehend unsere Hände in der sogenannten Powerzone haben. Das heißt also, wenn du im Vertrieb, im Verkauf, in der Verhandlung dein Ergebnis präsentierst, dann macht es Sinn, deine Hände irgendwo in der Powerzone zu haben. Natürlich nicht permanent vorm Brustkorb, das ist natürlich nicht optimal, sondern wenn es geht, in einer offenen Gestik, aber in der Regel zwischen Gürteldorn und Kehlkopf. Und das empfinden wir Menschen als sehr dynamisch, als angenehm und wenn das nicht zu hektische Bewegungen sind, dann auch als durchaus souverän. Ja, jetzt hast selbst du was gelernt.
Ja, ich habe Gürteldorn, habe ich die ganze Zeit überlegt, ob das ein Begriff ist oder ob das so ein von dir kreierter Begriff ist.
Google gleich mal. Ich finde es alleine, ehrlich gesagt, schon eine Frechheit, dass du mein Vokabular, mein Terminus hier in den Dreck ziehst oder überhaupt in Frage stellst. Hier interessieren mich auch die Hörerinnen und Hörer. Die sollten mir mal schreiben und sagen, dass das, oh, pass auf, jetzt kommt noch einer, dass das eine ziemliche Chuzpe ist von dir. Ja, mein Hebräisch ist etwas eingerostet, aber ich kann es immer noch.
Ja, finde ich gut, finde ich gut. Pass auf, ich habe eine Frage an dich, ob dir es auch so geht. Gerade auch in meinem LinkedIn-Netzwerk, oder ich sehe das ab und zu mal, kriege ich dann Videos angezeigt von Personen, die gerade von irgendwie einem Kurs kommen und du hast das Gefühl, oh, die hatten jetzt ein Coaching, wie man bei dir oder Körpersprache und keine Ahnung. Und dann auch gerne mal im Bereich Präsentation erlebe ich das. Und ich sehe das und denke, Gott, ist das unauthentisch. Also so richtig merkst, das ist nicht Flow, das ist nicht Vibe, das ist nicht Smooth, keine Ahnung, mir fehlt da der Ausdruck für so ein bisschen, aber es geht um dieses Gefühl, ne? Und ich habe für mich so ein bisschen die Erkenntnis, und jetzt bin ich gespannt, was der Experte sagt, ich sage, lieber schwach, aber authentisch, als irgendwie nach Lehrbuch, aber du merkst, das ist so, weil wie bei einem Tänzer, wo du sagst, ja, die Schritte sind richtig, aber da fehlt Vibe. Dann habe ich lieber jemanden, von dem man sagt, was ist das für ein Tanz, aber irgendwie da ist Herz drin. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich finde deine Alternativoption einfach sehr schwach. Das ist ungefähr so, wie wenn ich den Anspruch habe, dass ich ein guter Koch sein will und du jetzt sagst, also lieber ist das Essen mir total versalzen, als wenn gar kein Salz dran wäre und es wäre schmeckt wie eingeschlafene Füße. Und ich sage, es ist beides scheiße und das kann nicht dein Anspruch sein. Ja, also ich finde beides gruselig, ich finde beides einfach schlecht und ich halte es hier mit den Worten von Stefan Wachtel, der, glaube ich, mal gesagt hat, wenn dein authentisch Kacke ist, dann ist eben auch für den Arsch. Also ändere es. Ich finde es okay, wenn Menschen nach dem Training erstmal anders wirken und vielleicht noch etwas hölzern dabei. Gerade in der Körpersprache. Das darf ruhig sein und dann dürfen Menschen auch sagen, oh Gott, das wirkt aber noch nicht authentisch. Ja, ist so. Hm. Als ich 6 Jahre alt war und Fahrradfahren gelernt habe, das hat sich auch noch nicht so richtig authentisch angefühlt oder auch nicht ausgesehen. Aber dann übst du es halt, dann lernst du es und dann fällst du hin, stehst wieder auf und irgendwann wird es halt authentisch. Und das ist für mich die Basis von Veränderung. Es darf ruhig am Anfang hölzern wirken. Aber der Punkt ist ja der, das, was du ansprichst, Nils, würde ja bedeuten, dass du dich nicht mehr veränderst, weil jedwede Veränderung ist ja am Anfang erstmal nicht authentisch. Das bedeutet ja, wie du trinkst keinen Alkohol, was ist denn mit dir los, du Lusche? Das bist du doch gar nicht. Ja, stimmt, genau, das bin ich nicht. Ich bin es nicht mehr. Ihr werdet zukünftig einen anderen Daniel kennenlernen. Ja, oder wie, du musst heute Abend Sport machen. Ich denke, du gehst mit uns ein Saufen. Nee, ich mache jetzt Sport. Ja, was bist du denn für einer? Ja, klar merken die das. Ist nicht authentisch. Ja, es war nicht authentisch. Aber es wird jetzt so authentisch. Es wird mein neues Ich werden. Auch wenn es im Moment noch blöd rüberkommt. Aber es wird mein neues Ich sein. Das ist für mich die Basis von Veränderung. Deswegen wirst du von mir niemals den Satz hören, ach Gott, was gerade im Training, hast gerade gelernt, oh, ist aber scheiße. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, es wirkt hölzern, es wirkt bei anderen Menschen immer hölzern, aber hier versuchen Menschen was zu verändern an sich und das respektiere ich und davor habe ich alle Achtung.
Ja, bin ich bei dir, möchte aber einen Gedanken da einwerfen.
Aber, da könnte ich schon ausrasten.
Ja, es ist einfach so, weil es einfach nicht 100% richtig ist. Sorry, wenn ich da reingehen muss. Ja? Weil es ist so, es ist Fakt, sagt jeder übrigens.
Ja, sagen alle.
Nee, dass es nicht zu jedem Menschen passt. Nicht jeder Mensch hat beispielsweise die Gene dafür oder den Charakter, um ein dominanter Verhandlungsexperte zu sein. Ist meine Überzeugung. Ich glaube, dass andere Strategien auch zum Ziel für eine andere Verhandlungsexpertise, ein anderer Verhandlungsweg, viel eher dazu passt. Vielleicht der ruhige, nachdenkliche, kalkulierte, kühle, was auch immer, ne? So, dann macht es doch keinen Sinn, aus einem ja, aus einem Esel ein Rennpferd zu machen.
Aber das will ich ja auch nicht. Ich will ja auch nicht aus jemandem, der ein absolut stiller Gesellschafter ist, der dann auf einmal ein dominantes Frontschwein sein soll. Das will ich ja gar nicht. Wir reden ja heute über gewisse Mimiken, Gestiken, über kleine Tricks und die kann man sich sehr wohl aneignen. Mir geht es ja nicht darum, Menschen auf links zu drehen und sie zu einem völlig anderen Charakter zu machen. Du überzeichnest. Für mich geht es darum, dass jemand vielleicht seinen Händedruck verändert, sein Lächeln verändert, seinen Gang verändert, die Art, wie er redet, verändert. Und daran merken ja viele Menschen schon, oh, das ist aber nicht authentisch. Ja, ist aber Veränderung.
Ja, da, ich glaube, da kommen wir ja so langsam auf einen Nenner. Ich glaube, was ich halt sage, ist, breitbeinig dominant hinsetzen, ich überzeichne das jetzt, ne? Ja. Funktioniert nicht für jeden. Wir hatten es gerade eben schon gesagt, für eine 1,50 Meter große Frau wird es vielleicht anders funktionieren als jetzt für einen 2 Meter großen männlichen Schrank. So da,
ja, ne? Das ist doch gar nicht das Thema. Es funktioniert ja, selbst für den 2 Meter Schrank funktioniert es ja nicht immer. Nichts, was wir hier besprechen, funktioniert doch immer. Das ist doch genau die Kunst im Verkauf und in der Verhandlung, dass du eben auch mal ein Chamäleon bist, dass du mal dominant sein kannst, dann kannst du dich zurücknehmen. Mal sollst du reden, offensiv, nach vorne dominant und mal zuhören, zurücklehnen und vielleicht eher beziehungsorientiert verhandeln. Das ist doch die Kunst. Eben wie in einem Tanz, mal einen Schritt nach vorne, mal einen Schritt zurück. Aber es ist doch kein One-Size-Fits-All. Das glaube ich, kann nicht die Lösung sein.
Ja, okay. Also ich habe das auch nicht nur, also was heißt nicht nur, ich habe es eigentlich gar nicht auf dich gemünzt, sondern mir ging es mehr um so dieses Präsentationsthema, was ich halt einfach so gesehen habe. Ne? Aber ich finde dein Argument schlüssig und auch fair zu sagen, na gut, man kann jetzt nicht von jemandem, der Coaching macht, erwarten, dass er danach aussieht wie keine Ahnung, George Clooney. Ne? Da bin ich bei dir. Ja.
Könntest du den letzten Satz vielleicht nochmal wiederholen?
George Clooney?
Nee, davor das mit dem fair und richtig und mit meinen Argumenten und so.
Ja, das waren gute Argumente.
Ja, danke.
Du müsstest das.
Da hast du jetzt einen Zacken aus der Krone, ne? Da muss man schon ran.
Das war auch mal gut. Das hast du gut. Ich habe was gesagt, was für mich in meinem Kopf sich absolut richtig angehört hat. Und dann kamst du und hast was gesagt, von dem ich dachte, das lasse ich gelten.
Ich möchte dich nicht korrigieren, aber es war nicht das erste Mal.
Da hat er einen Punkt gemacht, habe ich mir gedacht.
Ja, hat er.
Nicht schlecht.
Hat er, ne?
Ja. So. Komm, das Gefühl, das schenke ich dir jetzt. Mit dem kannst du jetzt, da enden wir jetzt einfach. Weißt du, das kannst du jetzt mitnehmen.
Wie Paulus, einen fröhlichen Geber.
Ich denke, einen guten Geber. So bibelfest bist du doch nicht.
Ja, einen guten Geber oder einen lieben Geber. Ich weiß nicht, wie
so zweiter bibelfest Brief an die Korinther, ne? Nee, weiß ich nicht. So, tschüss.
Tschüss, mach's gut. Tschüss.